Kapitel 1.
Kreuzer Solar System, Kommandant Bull meldet Rückkehr auf Sektor 4, Bahn 21, sagte eine dröhnende Stimme. Vorsichtsmaßnahmen wie üblich. Die Sektoren 1 bis 7 sind sofort zu räumen. Ende.
Am Rand des riesigen Landefelds stand eine Reihe von Gebäuden, wie sie in der Umgebung eines jeden Raumhafens zu finden waren. Unterkünfte für die Mannschaften der Instandsetzungstruppe, Materiallager, ein kleines Hospital und ein langgestrecktes, flaches Bürogebäude für den Offizier vom Dienst und seinen Stab. Das alles sah sehr sachlich und schmucklos aus unter dem grau verhangenen, heißen Himmel. Denn Raumfeld Nord auf dem großen Nordkontinent der Venus war allein der terranischen Flotte vorbehalten und die Planer hatten sich über bombastische Empfangsgebäude, Zollstationen und Passagierdienste nicht den Kopf zu zerbrechen brauchen. In den Bergen nördlich des Landefelds war der ehemals arkonidische Stützpunkt versteckt, den Perirhodan vor 70 Jahren entdeckt hatte und dessen einstiger Herr, Atlan der Unsterbliche, Rodans Freund zu werden begann. Zum Stützpunkt gehörte die gewaltige positronische Rechenmaschine, Herz oder besser Gehirn aller politischen und physikalischen Kalkulationen im Solaren Imperium. Und vor allen Dingen in weitem Umkreis das einzige Gerät seiner Art, das in der Lage war, die Bahn einer künstlichen Welt, die sich hunderte von Lichtjahren weit um eine große Menge von Gravitationszentren schlang, aus einem kleinen, vorgegebenen Bahnstück und wenigen zusätzlichen Informationen innerhalb kurzer Zeit zu errechnen. Die Bahn des Planeten Wanderer. In einem kleinen, erstaunlich behaglich eingerichteten Raum des flachen Bürogebäudes saßen sich Perirhodan und Atlan der Arkonide gegenüber. Jeder mit seinen Gedanken beschäftigt und wenig empfänglich für den in seiner Einsamkeit großartigen Anblick, den das weite Raumfeld mit den schnurgeraden schwarzen Strichen des venusianischen Dschungels an den Rändern bot. Rodan dachte vor allem an Thora, seine Frau, und ihren gemeinsamen Sohn, Thomas Cardiff. Er wünschte, er hätte vieles ungeschehen machen können, was er in Zusammenhang mit seiner Familie entschieden hatte. Es war... Seine Gedanken wurden jäh unterbrochen. Hoch über dem Feld tauchte ein leuchtender Punkt auf, wuchs rasch und sank herab. Ein harter Windstoß fauchte über den weiten Platz und das dröhnende Orgeln eines hastig durch die dichte Atmosphäre stoßenden Raumschiffs kam hinter ihm drein. »Er hat es eilig«, meinte Atlan. Rodan stand auf und trat zum Fenster, als könne er von dort aus den leuchtenden Ball des landenden Schiffes besser sehen. »Das will ich ihm auch geraten haben«, antwortete er geistesabwesend. »Wenn du ihm erlaubt hättest, Administrator«, sagte Atlan spöttisch, »am Ziel einen Hyperfunkspruch aufzugeben, dann hättest du dir zwei lange Wartetage ersparen können.« Rodan wandte sich um und lehnte sich mit dem Rücken gegen das Fenster. »Damit dein oberster Gebieter meinen Funkspruch auffängt und mit Hilfe seiner genialen Fähigkeit, positronische Ströme zu addieren, zu subtrahieren, zu potenzieren und wer weiß noch alles, die galaktische Position der Erde auf dem schnellsten Weg ausfindig macht, wie?« Der Arkonide machte eine wegwerfende Handbewegung. »Die Chance war klein. Einen Richtspruch fängt man nicht so ohne weiteres auf. Die Chance war klein, aber doch vorhanden. Ich möchte ihm aber gar keine Chance geben.« Atlan stand ebenfalls auf. »Also gut, du hast recht, Baba. Mir tut nur deine Nervosität leid. Man sieht, wie aufgeregt du bist.« Rodan tippte mit dem Daumen gegen die Fensterscheibe. »Da draußen kommt die Beruhigung«, sagte er lächelnd. Etwa 500 Meter über dem Niveau des Landefelds erreichten die von der Solar System ausgehende Leuchterscheinung und der Donner, mit dem die nachdrängenden Luftmassen den leergefegten Landekorridor wieder füllten, ihren Höhepunkt. Das Glühen der ionisierten Partikel erlosch, als das große Schiff die übliche Sinkgeschwindigkeit erreichte und sanft auf das graue Feld herabschwebte. Eine Kolonne offener Pritschenfahrzeuge kam hinter der Reihe der Magazinbauten hervorgeschossen, schien noch unter dem landenden Schiff hindurchgleiten zu wollen und hielt schließlich dort, wo die breite Laufbrücke, deren Vorderteil eben aus einer Schleusenluke zum Vorschein kam, wahrscheinlich den Boden berühren würde. Schon wenige Sekunden, nachdem die Landung endgültig vollzogen war und der Kreuzer sicher auf den hydraulischen Landesäulen ruhte, erschienen oben in der Luke die Gestalten zweier Männer, glitten über die Brücke herab und sprangen auf einen der wartenden Wagen. Das Fahrzeug setzte sich noch im selben Augenblick in Bewegung und kam auf das Bürogebäude zu. »Sie entwickeln eine unglaubliche Aktivität«, sagte Adlan, und am Klang seiner Stimme war zu erkennen, dass er wirklich staunte. Der Wagen hielt draußen vor dem Haupteingang. Zwei Männer sprangen ab, beide mittelgroß und beide rothaarig. Der eine, kräftig gebaut, mit den Rangabzeichen eines Kommandanten, der andere ein Alltagstyp in der Kombination eines Captains. Schritte polterten durch den Gang, die Tür zu dem kleinen, behaglichen Raum wurde aufgerissen. Reginald Bull blieb auf der Schwelle stehen und anstelle eines Grußes sagte er, »Nichts! Absolut nichts!« Die Stille, die darauf folgte, war nahezu vollkommen. Adlan, der Argonide, stand immer noch in der Nähe des Fensters. Er wirkte unbeteiligt und wenig interessiert. Wenn er überhaupt Aufmerksamkeit hervorbrachte, dann hielt er sie auf Rodan gerichtet, um dessen Reaktion zu beobachten. Da war aber nicht mehr zu sehen als ein kurzes Verkrampfen der Kinnmuskeln, das die Wangenknochen für den Bruchteil einer Sekunde scharf hervortreten ließ. Danach sah Rodan wieder so aus, als habe er eine nichtssagende, uninteressante Meldung bekommen. »Komm herein«, sagte er. »Sie auch, Captain. Und dann möchte ich einen ausführlichen Bericht hören.« Reginald Bull ließ sich in einen der Sessel fallen. Captain Gorlat blieb stehen. Adlan brachte aus einem kleinen Schrank eine dickbauchige Flasche und ein paar Gläser zum Vorschein. Davon füllte er zwei und reichte sie Bull und dem Captain. Bull leerte sein Glas in einem Zug. Dann erklärte er, »Da ist nicht viel zu berichten. Als wir an den Punkt kamen, den die Positronik ausgerechnet hatte, war nichts zu finden. Absolut nichts in einem Umkreis von mehr als 6 Lichtjahren. Natürlich suchten wir nach Spuren. Ein Planet verliert Wasserstoff, wenn er durch den Raum zieht. Wir fanden aber nicht ein einziges Wasserstoffmolekül mehr, als dort sowieso hätte sein müssen. Wir saßen einen geschlagenen Tag an den Ortergeräten, aber außer einem einzigen Boliden kam uns nichts auf den Schirm. Wanderer ist verschwunden.« Rodan sah Gorlat an. Der Captain verstand die Aufforderung. »Das Triebwerk ist in Ordnung. Die Möglichkeit eines Fehlsprungs ist ausgeschlossen. Wir haben 2 Probetransitionen durchgeführt und sind stets auf die Lichtsekunde genau am vorausberechneten Ort angekommen. Der Raum an der von der Positronik angegebenen Stelle war störungsfrei. Keine Magnetstürme, keine Eigenzeitkollision, nichts. Man kann tatsächlich keinen anderen Schluss ziehen als den, den Kommandant Bull schon gezogen hat. »Wanderer ist verschwunden«, meldete sich Reginald Bull von neuem, nachdem er ein zweites Glas geleert hatte. »Der Alte hat uns einen Streich gespielt. Vielleicht will er, dass wir dasselbe Rätselspiel wie vor 66 Jahren noch einmal durchmachen.« Rodan schüttelte den Kopf. Er tat ein paar Schritte, verschränkte die Hände auf dem Rücken und blieb vor Adlan stehen. Adlan hielt die Flasche noch in der Hand. Rodan sah